Wir haben heute nach der Ordnung unserer Landeskirche den Predigttext in Lukas 18 von Vers 9 bis Vers 14. Jesus sagte aber zu einigen, die sich anmaßen, fromm zu sein. Das Wort fromm ist ganz schwierig zu verstehen. Fromm, das heißt mit Gott und den Menschen in Ordnung. Unbescholten und auch vor Gott in Ordnung. Zu denen sagte er, die verachteten die anderen, dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich habe, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener, denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Es ist eigentlich schön, dass Jesus nie theoretisch gepredigt hat, abstrakt, sondern immer Geschichten erzählt hat, Geschichten aus dem Leben. Die versteht man schnell, die versteht jedes Kind. Aber jedes hat ja auch gerade zu den Gleichnissen bemerkt, ist ja ganz merkwürdig, die Leute, die das Evangelium nicht verstehen, die draußen sind, die verstehen auch die Gleichnisse nicht, so anschaulich sie auch sind. Sie hören, aber sie verstehen es nicht. Sie sehen etwas, aber erkennen es nicht. Warum? Ich könnte jetzt eine Wette mit Ihnen eingehen. Wie ich diese Geschichte gelesen habe, hat jeder spontan in seinem Herzen gedacht: Ich danke dir, Gott, dass ich kein Pharisäer bin. Und genau da kommt das Gleiche wieder raus. Ich bin doch viel besser als solche heuchlerischen Christen, die sich aufspielen. Und wir vergleichen uns ganz gerne mit anderen, die viel verwerflicher leben als wir, die böser sind, die schlimme Taten tun. Das ist interessant, im Gefängnis sogar, da sagen die Diebe: Ich bin doch besser als die Mörder. Und die Mörder finden auch noch einen Grund und sagen: Ich bin ja noch besser als die Kinderschänder. Das sind die, die ganz unten sind in der Staffette. Man kann sie immer mit anderen vergleichen. Und es ist interessant, die Psychologen haben dieses Phänomen erkundet und haben gesagt, die Menschen, alle Menschen, haben eine Art, sich selber besser zu sehen, als sie wirklich sind. Sie schätzen ihr Können und ihr Wissen anders ein. Zum Beispiel, so halten sich 90% der Lehrer für überdurchschnittlich gute Pädagogen. Es geht gar nicht. 90% für durchschnittlich, überdurchschnittlich gute Pädagogen. Aber sie wissen es auch bei den Autofahrern. Besonders die Männer, nicht die Frauen. Die Männer halten sich zu 90% für überdurchschnittlich bessere Autofahrer als die anderen. Eine objektive Beurteilung der eigenen Person ist nicht möglich. Und wenn Sie das einmal studieren, können Sie ja ganz einfach im Internet gucken, da steht ganz einfach drin, dass alle Menschen, fast alle Menschen, sich für besser halten, als sie in Wirklichkeit sind. Weil sie sich mit anderen vergleichen und dann auf sie herunterschauen. Und das Schlimme sei, sagen die Psychologen, dass sie gar nicht merken, was ihnen fehlt. Sie halten sie immer für die Besten. Wir sind ja alle auch so ein wenig heimliche Oberstaatsanwälte, dass wir alle kritisieren können, was die falsch machen. Nur uns selber sehen wir gar nicht kritisch und merken das gar nicht. Und deshalb müssen wir darauf achten, genau bei diesem Gleichnis ist das eine Gefahr. Und Jesus hat das wem denn gesagt? Da stand, er sprach zu etlichen, die sich selbst vermaßen, die sich selbst so eingeschätzt haben, dass sie in Ordnung sind mit Gott und der Welt, dass sie besonders guten Charakter haben und wertvoll sind. Und das trifft auf uns zu. So schätzen wir uns doch auch ein. Darum passt das ja für uns, was Jesus sagen will. Wir machen doch alles richtig, wenn wir uns vergleichen mit vielen anderen, wo ihr Lebenswandel zum Himmel schreit. Und darum ist so wichtig, dass wir jedes Mal beim Bibellesen ins Licht Gottes treten. Im Licht des jüngsten Tages, im Gericht Gottes. Unser Leben sehen. Nur so können wir uns richtig einschätzen. Und so war das schon damals, als Jesus gepredigt hat, dass die Menschen erschüttert waren. Sie waren getroffen in ihrem Gewissen. Er redete gewaltig und nicht wie die anderen Bibelleute, die Schriftgelehrten, sondern er hat so gesprochen, dass es in die Herzen traf. Und das ist ganz wichtig für uns, dass wir uns immer im Lichte Gottes sehen. Und darum ist Bibellesen so wichtig. In dieser Gegenwart Gottes, da werden wir erschüttern und sagen, Herr, wer bin ich? Geh raus von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Sünde ist unheimlich, ich kann gar nicht vor Gott treten. Darum möchte ich möchte es wieder in drei Teile gliedern, damit wir es besser behalten können. Dieser fromme Beter hatte nie begriffen, wie wir alle voller Sünde sind und vor Gott nicht bestehen können. Eigentlich müsste jeder Mensch zugeben, ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Das weiß ja jeder von sich. Und wir haben so viele dunkle Seiten und wir haben so viele Leichen im Keller, dass wir gar nicht runtersteigen wollen und das alles angucken. Da liegt so viel Dreck und Schmutz in uns. Wir können gar nicht das machen, was wir wollen. Das ist eine simple Wahrheit. Eigentlich wäre es ja sehr leicht, das vor den anderen zuzugeben, weil es vielleicht bei anderen das erleichtern würde, zu sagen, das ist ja auch meine heimliche Not. Wir können auch vor unseren eigenen Ansprüchen gar nicht bestehen. Schlimm ist nur, dass seit vielen Jahren auch in den Kirchen gar nicht mehr viel über Sünde geredet wird. Auch in christlichen Zeitschriften. Ein Redakteur sagte mir einmal, wir wollen doch den Menschen nicht schlecht reden. Nein, wir reden ihn nicht schlecht, er ist schlecht. Wir sind alle gefallene Leute. In uns ist etwas Dunkles, Unheimliches, was uns gegen den Willen Gottes aufbegehren lässt. Und das ist eine schreckliche Not in uns. Und darum ist eine große Gefahr, dass wir uns auch in den Gottesdiensten mit dem beschäftigen, was wir tun, begreifen nie. Jeder Gottesdienst hat eine Mitte. Gott will deine Sünde wegnehmen. Das ist das große Evangelium. Und das ist die Mitte unseres Glaubens. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen, das ist ein Symbol, sondern hat mit seinem Blut deine Schuld getilgt. Du darfst abladen und frei werden. Und im hellen Lichte Gottes darfst du sagen, ja, wir sind alle Sünder und mangeln des Ruhms, den wir bei Gott haben sollen, aber Jesus hat mich rein gemacht, er hat mich gerecht gemacht. Mein Leben ist neu geworden. Es geht darum, dass es nicht bloß ein Spruch ist, sondern dass Christus in meinem Leben wohnen kann, dass der Geist Gottes meine Gedanken beherrscht, mein Herz und meine Sinne und dass ich mich treiben lasse vom Willen Gottes und er mein Herr ist. Darf ich mich Gott überhaupt nahen? Ja, durch Jesus. Und das ist die Mitte eines jeden Gottesdienstes. Jedes Mal dieses Wunder neu zu erleben, aufzuatmen. Alles hat er mir erlassen, alles kaum kann ich es fassen. Alle meine Schuld und Sünde trug er dort für mich auf Golgatha. Wunderbar, das ist die Mitte. Und das ist deshalb so wichtig, weil jeder Mensch das erfahren muss. Er kriegt anders keinen Frieden. Es gibt in dieser Welt keinen Frieden, wenn es nicht in uns anfängt, mit Gott Frieden zu machen. Und ich weiß, ich habe Frieden mit Gott. Ist doch gar nicht wichtig, wann ich sterbe, wenn ich Frieden mit Gott habe. Komme, was da wolle, ich bin in Gott geborgen. Und dann wird meine Beerdigungsstunde zur größten Triumph zum Einzug in die Herrlichkeit. Wenn ich mit Gott Frieden habe, wenn die Schuld vergeben ist, komme ich nicht mal mehr ins Gericht. Ist alles vergeben. Und darum ist so wichtig beim Beten, Wir brauchen ja keine feierlichen Kirchengebete. Dieser Schrei, Herr, erbarm dich meiner. Er erbarmt sich unser, ja. Und das ist ein Wort von der Armut, von der Hilflosigkeit, von der Ohnmacht und der Schwäche. Aber ich darf raustreten und ich darf befreit werden. Das ist so wichtig, weil Jesus deshalb in die Welt gekommen ist, um verlorene Menschen zu retten. Wir sind verloren in der Gefangenschaft, in den Bindungen der Sünde. Alle. Jesus ist gekommen, weil er nur uns gerecht machen kann. Darum ging er den Weg zum Kreuz. Er sucht die Verlorenen, die Gestrandeten, die stecken in all den schweren Verwicklungen, in den Eheschwierigkeiten, in den Spannungen dieser Welt. Und die diesen verzweifelnden Versuch machen, ich bin schon recht. Nein, ich bin nicht recht, aber Jesus macht mich recht. Und das ist die Grundlage eines jeden Lebens. Darf kommen, mühselig und beladen. Und wenn eure Sünde gleich blutrot wäre, so soll sie doch schneeweiß werden. Wunderbar. Was da an der Schriftlesung kam. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, wenn wir uns so aufspielen, als seien wir die Korrekten, so verführen wir uns selbst. So wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Wissen Sie, dass das das größte christliche Zeugnis ist? Auch Muslimen gegenüber. Muslime sagen, ich habe keine Sünde, haben kein Sündenbewusstsein. Es ist ganz toll, wenn Sie das sagen. Wissen Sie, ich leide jeden Tag unter meiner Schuld. Ich sage, nö, ist doch ein guter Kerl. Sage, nein, wenn du wüsstest, sagt er, das ist bei mir auch so. Ja. Wer nimmt dir deine Schuld weg? Das Wunderbarste, keine Esoterik kann ihnen die Schuld wegnehmen, nur Jesus. Und er spricht das zu, dass ich das erleben darf. Und deshalb spricht Jesus von einem schrecklichen Ganoven, von einem Hochkriminellen. Es war ein Schwarzhändler, der in ganz dunklen Geschäften war, der die Leute übers Ohr gehauen hat und ihnen völlig ungerechte Zollgebühren aufgebrummt hat, damit der Profit recht groß ist, ein Pleitegeier war, einer, der was wollte, rausschnitten, Pleitegeier, umgekehrt, einer, der Geld machen wollte. Aber ein Mann, der plötzlich in seinem Leben erzittert ist vor dem heiligen Gott, das brauchen wir. Die größte Lüge unseres Lebens, wenn wir das verdrängen, dass Gott ein heiliger Richter ist, unbestechlich. Er wagte kaum zum Himmel aufzusehen, Herr sei mir Sünder gnädig. Jesus hat gesagt, es sei eine enge Pforte, durch die man durch muss. Das ist die enge Pforte. Dass man nur, wenn man das vor Gott erkennt und durchbricht, auch die Gnade erleben kann. Nur wer einmal in die Tiefe seiner eigenen Verlorenheit geblickt hat, kann die Herrlichkeit der Gnade Gottes erkennen. Der Schlüssel. Die Israel-Touris haben ja in Bethlehem die Türe bewundert, diese kleine Türe, wo man sich bücken muss, der einzige Eintritt in die Kirche, wo man nicht auf ein Pferd einreiten kann. Darum haben es einst die Erbauer der Kirche so gemacht. Das ist der einzige Eingang zum Christwerden. Nicht dein guter Wille, nicht das, ich möchte das, und nicht dein Lieder singen und was du sonst noch machst. Ich mache doch so viel für Gott. Du kannst ihm nicht gefallen, wenn du nicht durch diese enge, kleine Türe hindurchgehst, das Bekennen meiner Schuld und die Vergebung. Die einzige Pforte, durch die man selig werden kann. Selig ist ein wunderbares Wort, doch viel mehr als glücklich. Von einer großen Freude erfüllt. Und deshalb brauchen wir diese Erneuerung und dieses Wunder der Neugeburt. Dass ich frei werde, das ist die zentrale Botschaft des Evangeliums, der Bibel. Römerbrief. Christus uns allein gerecht macht. Es ist keine Schande, vor Gott arm zu sein. Nein, das ist der Anfang, wo ich umkehren darf und die Gnade Gottes ergreifen kann. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Nur Christus kann in meinem Leben das Neue bewirken. Jetzt sind wir beim zweiten Punkt. Der zweite Punkt heißt, das unglaubliche Wunder vollbringt allein die Gnade Gottes. Das unglaubliche Wunder vollbringt allein die Gnade Gottes. Ja, es ist heute schon schade, dass viele meinen, sie seien Christen, nur weil sie ein paar Sitten einhalten. Ich lebe doch nicht wie die Heiden. Nein, Christ sein kann man nur, wenn man die Gnade von Jesus erfahren hat. Wenn Christus in meinem Leben die Macht hat. Darf ein solcher schlimmer Krimineller wie dieser Zöllner überhaupt in den Tempel kommen? Da erregt sich ja alles in uns. Das gefällt uns, da kommt einer, jetzt will er fromm spielen und will beten. Genau die hat Jesus gemeint. Leute, die zerbrochen sind, wach geworden sind über ihre Schuld, die mannigfach gesündigt haben, sind wir alle. Und er hat schmerzlich erfahren, ich kann das nicht selber regeln, das kann keiner, hat noch nie einer gekonnt. Das kann nur Jesus durch seine Gnade. Gnade ist unverdient, ist ein Geschenk. Mag ich ringen, wie ich will, fließen auch der Tränen, viel tilgt das doch nicht meine Schuld. Herr, mir hilft nur deine Huld. Gnade ist das Einzige, was mich rettet. Jetzt hat ja Bonhoeffer dieses bekannte Wort gesagt, dass bei uns die Gnade zur Schleuderware geworden sei. Billig, die billige Gnade. Ja, es ist eine ganz teure Gnade, weil es Jesus sein Leben gekostet hat, diese Qual am Kreuz, mich zu lösen aus dieser Gefangenschaft. Und wenn man das ansieht und immer wieder ansieht, was Jesus für mich gelitten hat, dann wird es einem schwer, weiterzufahren in der alten Art. Und wenn Sie das einmal lesen in der Bibel, dass das schon anfängt bei Noah, also Noah war doch fromm. Noah fand Gnade vor dem Herrn. Ist immer Gnade. Wissen Sie, was Gnade ist? Unverdient. Völlig unverdient. Wenn er aus dem Gefängnis entlassen wird und doch müsste er noch 12 Jahre drin sitzen und dann kriegt er einen Gnadenerlass. Ist unverdient. Genauso bei uns. Nicht, weil wir so fromm sind und so lieb sind und weil wir das alles so tun für Gott, sondern weil es Gnade ist. Abraham fand Gnade vor dem Herrn. Es war nicht mal sein Lebenswandel. Und Paulus war einer der eifrigsten Pharisäer. Die wollten alle das Gesetz Gottes pünktlich genau erfüllen, bis er merkte, nein, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Es ist alles unverdient. Wissen Sie, wenn Sie das einmal begriffen haben, da haben Sie nicht mehr Angst um Ihre Gesundheit. Sagen Sie, ich lebe doch von der Gnade Gottes und freue mich. Muss man in seinem Gewissen erleben, ich habe die Gnade erlebt und erfahren und dann gibt es auch keine fromme Selbstbehauptung mehr. Ich bin doch besser als die anderen. Sondern wir beugen uns, wenn wir Menschen finden, die tief gefallen sind und sagen, Herr, denen möchte ich doch von deiner Gnade erzählen. Wenn du schon bei mir so viel getan hast, wie wir das der erst erfahren, der so tief gefallen war. Das ist das schönste Zeugnis, dass wir von dem reden dürfen. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das sehe ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat es nie mehr. Was sind wir für stolze Leute? Aber wir wollen von der Gnade reden. Erquickung für die Seele. Wissen Sie, unsere Seele, die wird nicht im Urlaub, wenn die Seele baumelt, frei, sondern erst, wenn die Schuld vergeben ist, wenn zwischen Gott und dir alles in Ordnung ist. Er erquickt meine Seele. Auch in dem Psalm 32 ist das so schön gesagt. Da bekannte ich dir meine Sünde. Und dann habe ich das erlebt, wie du mich frei machst. Das ist die größte Botschaft heute, dass es eine Vergebung gibt. Und es ist ganz besonders wichtig, dass wir in den Kirchen, wir die Christen wieder anfangen und sagen, das ist das Wichtigste und davon wollen wir reden. Und mein letzter Punkt, Gott bringt sogar ein völlig verpfuschtes Leben wieder zurecht. Es ist ja schrecklich, was diese Leute, der Zachäus war ja auch ein solcher, Böses angerichtet haben. Er hat ja versucht, der Zachäus dann wieder einiges gut zu machen und vielfach zurückzuzahlen, was er betrogen hat. Aber da gebraucht Jesus ein Wort und deshalb ist es auch bei den Gleichnisgeschichten wichtig, genau hinzuhören und zu verstehen, worum es im Reich Gottes geht. Nicht bloß die schöne Geschichte zu hören. Da sagt Jesus, ich aber sage euch, und das ist ganz donnernd. Ich aber, sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Was ist denn das gerechtfertigt? Das war doch das zentrale Wort in der Reformation Luthers. Wie kriege ich vor Gott die Rechtfertigung? Wie wird ein Sünder gerechtfertigt? Nur der in strahlend helle Licht Gottes tritt. und das dann bekennt und die Gnade Gottes annimmt. Es war gerade in der Reformation so wichtig, dass nicht meine frommen Werke und meine Opfer, die ich bringe, und meine Taten, sondern das Erkennen von Jesus und seines Heils, das er mir gibt, seiner Gnade, was so wichtig ist und was so bedeutsam ist. Es hat ja in unserer Zeit ein schönes Beispiel gegeben, das sogar durch die Presse ging. Damals in dem großen Watergate-Skandal in Amerika, Präsidentschaftskandidatenwahl, da geht es immer schmutzig zu, wie in der Politik oft. Und da hat die eine Partei durch einen Einbruch bei Nacht im Hauptquartier der anderen Partei die Unterlagen sich beschaffen wollen. Und da war einer dabei, maßgeblich ganz oben, das war der Kohlsen. Und der hat plötzlich erkannt, ich kann nicht mehr spielen. Es war nur Menschen gegenüber. Ich muss das offen bekennen, es war nicht recht, was ich getan habe. Dieser Kohlsen ist ins Gefängnis gewandert und wurde ein gläubiger Christ und hat in der ganzen Welt eine ganz große Arbeit in den Gefängnissen begonnen. Das ist ganz unglaublich, in der dritten Welt sind ja die Gefängnisse furchtbar. Aber auch Sie kennen das Seehaus bei Leonberg, das ist auch eine Stätte aus dieser Arbeit von Kohlsen. Was auf einmal für Frucht kommt, wo einer sich stillt und sagt, ich will das nicht mehr beschönigen und nicht mehr leugnen. Und das ist ganz wichtig. Und jetzt auch für uns, wenn wir bekennen und sagen, nein, ich will diese Gnade Gottes ergreifen. Sie soll täglich, stündlich mein Tun kennzeichnen. Und ich will diese Gnade Gottes nehmen. Sehr interessant, dass viele, auch Christen, sich empören und sagen, das geht doch nicht, so eine billige Gnade. Wie oft habe ich das gehört, bis zu Gliedern in der eigenen Familie, die sagen, das wäre ja billig, Vergebung. Ich will es mit meinem Tun beweisen. Tu es doch, du kannst es doch nicht. So eine Lüge. Wenn es abhängig wäre von unserem Gutsein, dass ich die Gnade ergreifen würde, würde kein Mensch selig. Wenn es heißen würde, die Gnade gilt nur dem, der sanftmütig ist, geduldig und liebevoll, dann ist doch nichts für mich. Die Gnade ist gerade für die, die Übertreter sind. Und darum ist es eine so frohe Botschaft für die ganze Welt, die Erneuerung. Dann würde keiner von uns selig, wenn es an Bedingungen da wäre, sondern selig sind die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Ja, da haben wir Hunger. Herr, mach mein Leben recht. Ich will so sein, dass du in meinem Leben wirken kannst. Und das ist so gefährlich auch für uns, dass man sich lange in seiner Eigenliebe gefällt. Ach, ich bin doch so gut. Manche empfehlen das als Therapie. Steh morgens hin und stärke dein Selbstvertrauen und sag vom Spiegel, ich bin doch so gut, ich bin doch so gut, und klopfst auf die Schultern. Das ist nicht die Christenart. Wenn man sich nicht selber gefällt, sondern den Pharisäer aus seinem Herzen hinausjagt und sagt, du mit deiner Einbildung, hau ab. Wenn man das Gräuel seiner eigenen Sünden nicht kennt, solange ist die freie Gnade einem ein Ärgernis. Man regt sich auf, man will es nicht mehr predigen, sagt, da gehe ich nicht mehr hin. Da wird ja immer bloß von der Gnade gepredigt. Ist doch viel toller, wenn man Vorträge hält, wie edel der Mensch ist, hilfreich und gut, ist er aber nicht. Kein Mensch ist das. Und das ist so wichtig, dass man diese Abscheu verliert. Diese Abscheu, dass er, ich will von der Gnade nichts wissen, das kann ich nicht mehr hören. Diese Sündergnade, die brauche ich doch. Umsonst ist das dir zugesprochen. Umsonst gibt dir das. Umsonst füllt Gott die Hungrigen mit Gütern. Umsonst fallen dir alle Schätze des Glaubens, die Gott dir geben will, vom Hause Gottes in deinen Schoß. Umsonst hast du die Gnade zu erlangen, darfst du es haben und bekommen. Umsonst darfst du selig werden. Umsonst darfst du in den Himmel eingehen, weil die Gnade Gottes dir das zuspricht. Und das Schlimmste, auch dem gilt das, und der Schlimmste bin ich. Wie sagt der Paulus? Ich bin der Schlimmste von allen Sündern. Das habe ich erkannt, weil ich gegen Christus gekämpft habe. Auf einmal hat er sein Leben umgekehrt gesehen. Nicht mehr von der Tugendleiter her, sondern von dem, ich habe gegen Christus bekämpft. Jetzt möchte ich zum Schluss noch ein Wort sagen, weil ich nicht verstehen kann, wie auch viele Christen heute von der Angst gelähmt sind. Sagen alle Virologen, dieser Virus ist nicht der schlimmste, es gibt viel schlimmere, auch in den vergangenen Jahren und auch in den Jahren, die kommen. Aber wir haben vergessen, Sicherheit haben wir allein in der Gnade Gottes. Du kannst dein Leben nicht erhalten. Natürlich wirst du aufpassen. Das macht man bei jeder Grippe, dass man nicht jeden anhustet. Aber du darfst wissen, die Gnade Gottes trägt dich. Darum brauchst du dich nicht ängstigen, sondern geborgen sein in der Gnade Gottes. Und darum ist das gar nicht unser Thema. Seit vielen Wochen gucke ich auch keine Fernsehnachrichten mehr an. Ich kann diese Bilder gar nicht mehr sehen von diesem komischen Ball mit seinen Ausstülpungen. Ich will mit der Gnade Gottes fröhlich sein und geborgen sein. Und das ist so schön. Sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Da gibt es ganz furchtbare Erschütterungen noch in der Welt. Unsere Welt ist auch eine untergehende Welt. Himmel und Erde werden vergehen. Die Elemente werden zerschmelzen. Aber die Gnade Gottes trägt dich. Auch wenn Himmel und Erde vergehen, Berge weichen und Hügel hinfallen, seine Gnade weicht nicht. Auch im Sterben nicht. Gib dir einen großen Frieden, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Der Herr hat den Termin deines Sterbens schon geordnet. Darfst ihm sagen, Herr, du machst es recht. Ich brauche mich gar nicht sorgen, ich kann es gar nicht sorgen. Und auch in diesem Psalm 32, den wir vorher gehört haben, wo es dann heißt, in der Angst rief ich den Herrn an. Und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Der Herr ist mit mir. Darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Darum bekannte ich dir meine Sünde und verhehlte meine Missetat nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Missetat meiner Sünde. Da, wo ich es vor Gott ausspreche, da nimmt er sie weg auf einmal. Um des Willen werden die Heiligen zu dir beten zur rechten Zeit. Darum, wenn große Wasserfluten und was uns sonst noch ängstigen mag kommen, werden sie nicht an dieselben gelangen. Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Allein die Gnade Gottes in Jesus geoffenbart, umsonst und gratis. Amen. Und jetzt wollen wir noch ein Lied. Ich will die Verse lesen und liebe Organistin wird es uns spielen, wenn Sie es aufschlagen in Ihrem Gesangbuch 353. 353. Die Lieder dort zur Rechtfertigung, wo Jesus sagt, er ging hinunter gerechtfertigt in diesen Teil. Ich habe einen Grund gefunden, alles ist so schön. Aber ich lese dieses Lied von Erdmann Neumeister. Jesus nimmt die Sünder an. Sag doch dieses Trostwort allen, welche von der rechten Bahn auf verkehrten Weg verfallen. Hier ist, was sie retten kann. Jesus nimmt die Sünder an. Keiner Gnade sind wir wert. Doch hat er in seinem Worte eidlich, mit seinem Eid sich dazu erklärt, sehet nur, die Gnadenpforte ist hier völlig aufgetan. Jesus nimmt die Sünder an. Wenn ein Schaf verloren ist, suchet es ein treuer Hirte. Jesus, der uns nie vergisst, sucht treulich das Verirrte, dass es nicht verderben kann. Jesus nimmt die Sünder an. Lese noch den vierten Vers. Kommet alle, kommet her, kommet ihr betrübten Sünder. Jesus rufet euch und er macht aus Sündern Gotteskinder. Glaubt's doch und denkt daran. Jesus nimmt die Sünder an. Wir wollen beten. Lieber Herr, wir haben auch so viel in unserem Leben immer wieder verdrängt und vergessen wollen und beschönigt. Und doch ist in unserem Leben so viel notvoll. In unseren Ehen und Familien, in unseren Arbeitsplätzen, in unserer Nachbarschaft, aber auch in den Gemeinden. Wir bitten dich ganz herzlich, dass du uns frei machst, gerecht machst. unverdient durch deine Gnade. Und wir danken dir, dass das keine billige Schleuderware ist. Dich hat es den Tod gekostet. Und darauf dürfen wir bauen, auch wenn Ängste in unserem Leben sich regen. Ja, wir sind sehr ängstlich. Aber du machst uns mutig, du machst uns stark, auch wenn alle um uns her Angst haben. Fürchten wir uns nicht, weil du da bist und weil wir in deiner Hand festgeborgen sind und weil das wahr ist, weil keine Macht dieser Welt, auch der Tod, uns nicht von dir trennen kann. Das ist so wunderbar. Und dass die Ewigkeit vor uns liegt, die Ewigkeit bei dir. Wir danken dir dafür. Herr, wir bitten dich jetzt auch für unsere Gemeinde. Das ist auch so notvoll, dass so viele Veranstaltungen nicht stattfinden können. Wir bitten dich ganz besonders für die Alten, von denen viele ausgesperrt sind, nicht besucht werden dürfen, ihre Zimmer oft nicht verlassen können. Herr, erbarm dich ihrer. Gib uns Geschick, dass wir es auch durchs Telefon ihnen sagen dürfen, dass sie nicht verlassen sind. Herr, erbarm dich in dieser großen Not, auch wo die Kontakte so gering geworden sind, dass wir nicht herzlose Leute werden, sondern erhalte die Liebe zueinander. Wir bitten dich auch für deine weltweite Gemeinde, ganz besonders in den Notländern, die oft gar keine medizinische Versorgung haben. Gib du ihnen Weisheit. Wir denken auch an die verfolgte Gemeinde, die durch große Anfeindungen geht. Herr, mach du aus deinen verfolgten Christen Evangelisten, die den Hassern deine Liebe bezeugen und das Wunder der Vergebung und der Gnade predigen. Das hast du schon immer getan, dass du die Verfolger überwunden hast, wie einst den Saulus. Und tu das auch in diesen Tagen. Und wir wissen, dass unser Glaube der Sieg ist, der die Welt überwindet. Geh auch mit uns, wenn wir das jetzt anderen zusprechen, beim Besuch oder am Telefon. Geh du mit uns und bekräftige dein Wort, dass Menschen dir vertrauen, dir glauben. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel wie auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich lese noch die Verse 6, 7 und 8. Ich bin ganz getrosten Mut, ob die Sünden blutrot wären, müssen sie Kraft deines Bluts dennoch sich in Schneeweiß kehren. Da ich gläubig sprechen kann, Jesus nimmt die Sünde an. Mein Gewissen quält mich nicht, will mich das Gesetz verklagen, der mich frei und ledig spricht, hat die Schulden abgetragen. Dass mich nichts verdammen kann, Jesus nimmt die Sünde an. Ich kann nie verstehen, dass Leute gibt, die sagen, das ist eine altertümliche Sprache. Nein, das ist eine altertümliche Sache. Die geht zurück 2000 Jahre auf den Opfertod von Jesus. Und wer das Geheimnis des Reiches Gottes versteht, der freut sich an diesen herrlichen Worten. Die sind ganz aktuell und zeitnah. Jesus nimmt die Sünde an. Mich hat er auch angenommen und den Himmel aufgetan, dass ich selig zu ihm kommen und auf den Trost sterben kann. Jesus nimmt die Sünde an. Und wir hören noch einmal die Orgel, dass sie uns dieses Lied noch einmal spielt. Thank you. Wenn wir vom Gottesdienst wieder hinausgehen, da begegnet uns viel Not, Angst, Menschen mit einem schweren Schicksal. Aber wie die herrliche Sonne leuchtet, ist dann, wenn das Licht Gottes in unsere Welt hineinfällt. Die Gnade Gottes, die nicht bricht. Die Gnade sei mit allen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.